Wir stehen als Christen vor ganz herausragenden Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Ich glaube, dass das die Christen zu jeder Zeit so empfunden haben, dass ihre Zeit eine besondere Zeit ist und dass das eine Zeit ist, wo Gott auf eine ganz besondere Weise zu ihnen reden möchte und sie auch gebrauchen möchte. Es ist ganz normal, dass wir das so empfinden. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und manchmal, wenn wir vor diesen großen Herausforderungen stehen, dann kommen wir zu Gott und sagen, Gott, was sollen wir nur machen? Wir haben ja gar nicht das, was wir brauchen. Uns fehlt das Werkzeug, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wir wissen nicht, wie wir bestehen sollen in der Zeit und in all den Fragen, die uns umtreiben. Und Gott hört uns nicht. Gott gibt uns nichts, was wir brauchen könnten, um mit all den Fragen zurechtzukommen. Und wir beten wieder und wir sagen, Gott, zeig uns doch, wie schaffen wir es, heute als Christen zu leben? Wie werden wir Salz der Erde und Licht der Welt? Wie sind wir das, was du uns schon längst zugesagt hast? Und Gott hört unser Gebet nicht. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir sagen, Mensch Gott, also jetzt red doch wenigstens mal mit mir, jetzt sag mir doch, was ist denn Sache? Und Gott redet zu uns und sagt, wieso fragst du mich die ganze Zeit? Wieso bittest du mich immer um das Werkzeug für die Herausforderung? Du hast doch alles, was du brauchst. Ist doch alles da. Die große Herausforderung, vor die ich Sie und euch heute Abend stellen möchte, ist, das, was Gott uns geschenkt hat, haben wir das schon in Besitz genommen? Nicht wahr, wenn Sie Geburtstag feiern und Sie laden Freunde ein, dann gibt es zwei vollkommen falsche Methoden, mit Geschenken umzugehen. Die eine Methode ist, jemand kommt die Tür rein, er bringt Ihnen ein Geschenk mit. Sie sehen das Geschenk. Oh, wie schön. Muss ich gleich auspacken. Und dann gehen Sie in Ihr Zimmer und packen dieses wunderbare Geschenk aus, irgend so ein Teil für Ihre Eisenbahnspur 0. Und die nächsten zwei Stunden sitzen Sie nur noch in Ihrem Zimmer rum und spielen mit der Eisenbahn. Ja, danke, wird Ihr Freund sagen. Ja? Ich meine, das Geschenk ist zwar gut, aber eigentlich geht es doch um mich und nicht um das, was ich mitgebracht habe. Die andere vollkommen falsche Methode, mit einem Geschenk umzugehen, ist, dass Ihr Freund die Tür reinkommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, hier ist das Geschenk. Und Sie nehmen das Geschenk, schmeißen es gegen die Wand und sagen, ah, ist doch vollkommen egal, Hauptsache du bist da. Beides kommt auf Dauer bei Ihren Gästen nicht gut an. Und manchmal machen wir es mit Gottes Geschenken genauso. Wir verwechseln das, was er uns geben kann, mit ihm selbst. Oder wir behandeln das, was er uns geben möchte, so, als wäre es unwichtig und unbedeutsam. Und in meinen Augen eines der am meisten unterschätzten Gaben, die Gott uns gegeben hat, eines, was wir am meisten brauchen und was wir am wenigsten wirklich praktizieren, ist das Thema Vergebung. Ich glaube, dass wir die Kraft dessen, was in der Vergebung drin liegt, noch überhaupt nicht richtig entdeckt haben, weder für uns noch für unsere Gemeinden. Und wenn ich so pauschal spreche, kann es nur falsch sein. Aber ich will damit ausdrücken, wie sehr mir das nicht nur unter den Nägeln, sondern im Herzen brennt, dass wir auspacken, miteinander auspacken, was Gott uns gegeben hat. Und das möchte ich einfach am Beispiel der Vergebung mit Ihnen heute Abend durchgehen. Wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, dann müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass das etwas ist, was gerade im christlichen, jüdisch-christlichen Kulturkreis eine ganz besondere Bedeutung hat. Wir finden das, was Vergebung aussagen kann, sonst gar nicht so häufig. Es ist etwas, was gerade auf dem christlichen Nährboden unheimlich gewachsen ist. Genial, ich muss ab und zu mal gucken, ob das mit den Folien klappt. Jetzt könnt ihr die zweite draufschmeißen. Und das ist gerade in unserer Tradition etwas ganz Besonderes. Vergebung hat gerade in christlichen Gesellschaften einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und es ist ganz wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, unsere abendländisch-christliche Gesellschaft, auch wenn dieser Grundwasserspiegel sinkt, ist immer noch vom Thema der Vergebung geprägt. Wenn Sie heute im modernsten Lexikon aller Zeiten nachlesen, was da über Vergebung steht, dann sehen Sie hier rechts mal, was Wikipedia über Vergebung schreibt. Vergebung, alternativ auch Verzeihung, ist ein Schlüsselbegriff des Christentums und bezeichne die Annahme von bekundeter Reue. Eine besondere offizielle Art und Weise der Vergebung ist die Begnadigung. Verwandte Begriffe zur Vergebung sind Entschuldigung und Versöhnung, in schwächerer Form auch Nachsicht. Es gibt wenige Begriffe, wo sie in einem Internetlexikon schon im ersten Satz der Worterklärung darauf hingewiesen werden, dass das, was wir jetzt besprechen, seinen tiefsten Nährboden im christlichen Glauben hat. Ja? Vergebung ist ein Schlüsselbegriff des Christentums. Und ich finde es klasse, dass das so in Wikipedia steht, dass ganz klar ist, das, was wir mit dem Thema Vergebung anrühren und aussprechen, kommt aus dem Herzen unseres christlichen Glaubens. Und von daher hat das ganze Gesellschaften geprägt und verändert und kann sie heute noch prägen und verändern. Deshalb nehmen Sie das Wort Schlüsselbegriff auch wirklich ernst. Wenn wir von Vergebung sprechen, dann verwenden wir nicht nur ein Wort, sondern Vergebung ist wie ein Schlüssel. Vergebung kann etwas aufschließen, was sonst verschlossen bleibt. Vergebung ist wirklich wie der passende Schlüssel zu ganz vielen Herausforderungen und Fragen, auch in unserem eigenen Leben. Ein Schlüsselbegriff eben. Wenn wir jetzt mal von Wikipedia weitergehen und in die Bibel hineinschauen, dann lernen wir, dass Vergebung so etwas ist wie das Weggeben der Schuld, sodass im Grunde nichts mehr davon übrig bleibt. Wir müssen uns das sehr radikal vorstellen. Da, wo Gott vergibt, da bleibt von der Schuld nichts mehr übrig. Eines der modernsten Bilder dafür ist ja das, was man am Computer erleben kann. Wenn man mal etwas in den Papierkorb geschoben hat, dann heißt es irgendwann mal, soll der Inhalt des Papierkorbs wirklich gelöscht werden. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie jetzt auf Ja drücken, dann ist das weg. Jetzt werden die Computerfreaks sagen, manchmal kann man es noch zurückholen, das vergessen wir jetzt mal. Ja? Also wenn Sie jetzt auf Ja gehen, dann ist das weg. Und so ist das mit der Vergebung Gottes. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das, was Gott uns vergibt, ist schlicht und ergreifend weg. Gott verzichtet sozusagen auf Genugtuung, auf einen Ausgleich für das, was geschehen ist. Und mir ist ganz wichtig, dass wir bei Vergebung etwas nicht vergessen. Vergebung drückt eine bestimmte Bewegungsrichtung aus. Vergebung geht immer von dem, der Unrecht erlitten hat, zu dem, der Unrecht tat. Ganz wichtig, dass wir diese Bewegung nicht vergessen. Das Thema der Vergebung kommt in die Welt, weil der heilige Gott uns Menschen vergeben möchte. Weil wir, die wir das Verhältnis zu Gott beschädigt haben, gar nicht auf die Idee kommen könnten, nach Vergebung zu fragen. Die Bibel meint das Sündersein des Menschen so ernsthaft und so radikal, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, die Frage nach Gott zu stellen. Das Thema der Vergebung kommt von Gott selbst. Er bringt das Thema auf. Er bringt etwas ganz Neues auf und sagt, nur so kann es funktionieren. Denken Sie an die alttestamentlichen Propheten. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Das Fleischerne reiche ich euch raus. Ein neues Herz, das nach meinen Geboten fragt. Ich will euch neu schaffen. Das tut Gott. Und wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Ich verändere das radikal in seiner Konsistenz, in seiner Zusammensetzung. Es ist einfach nicht mehr da. Und wir dürfen diese Bewegungsrichtung, in der Vergebung geschieht, nie vergessen. Sie geht von dem aus, der Unrecht erlitten hat, der eigentlich die Genugtuung zu gut hätte, zu dem hin, der etwas ausgefressen hat oder der Dreck am Stecken hat. Ich möchte Ihnen, und wir sind immer noch so ein bisschen beim Abtasten des Feldes, nochmal drei unterschiedliche Dimensionen der Vergebung aufzeigen. Und ich weiß, dass Sie gleich auf mich wütend werden, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Der ist klasse, gell? Die Dimensionen der Vergebung spielen einmal eine Rolle in der Beziehung zu Gott. Es geht darum, dass wir Gottes Vergebung erfahren und jetzt kommt das, was Sie ärgern wird und dass wir Gott vergeben. Ich sage das in aller Behutsamkeit und bitte, dass Sie auch genau zuhören, was ich dazu sage. Wenn wir sagen, wir müssen Gott vergeben, wenn ich gesagt habe, das ist die Bewegung von dem, der Unrecht erlitten hat, zu dem, der Unrecht getan hat, stellt das unser Gottesbild in Frage. So ist es nicht gemeint. Ich kann mich auf den Satz zurückziehen und meine das auch so. Gott macht keine Fehler. Gott begeht keine Schuld. Aber ich weiß, dass im Leben von vielen Menschen, verstehen Sie das als einen seelsorgerlichen Satz, genau das der springende Punkt ist. Dass sie Gott nicht vergeben können für das, wofür sie ihn aufgrund ihres Gottesbildes verantwortlich gemacht haben. Und deshalb steht das immer noch da, trotz vieler Widersprüche. In vielen Seminaren steht dieser Satz noch so da. Natürlich, wir verstehen sofort, was es heißt, dass wir Gottes Vergebung erfahren müssen. Aber ich weiß, dass für viele Menschen in der Beziehung zu Gott es auch wichtig ist, dass sie in irgendeiner Form einmal deutlich sagen können, ich habe Gott vergeben und damit eigentlich mein ihr Gottesbild hat sich so verändert, dass das, was sie erfahren haben, nicht mehr zwischen ihnen und Gott steht. Und in dem Sinne finde ich es wichtig, dass wir diese seelsorgerliche Wahrheit aussprechen. Sie können dafür Beispiele aus Ihrer ganz eigenen Geschichte finden. Aber ich habe, wie wahrscheinlich viele von Ihnen das eben auch kennen, im Laufe meines Dienstes auch als Notfallseelsorger gearbeitet. Und meine Aufgabe war es, immer wieder nach besonderen Unglücken Menschen mitzuteilen, was passiert ist. Und das ist schon hart, wenn nach einem Samstagabend der Disco, wie wir das so kennen, ein Auto, das statt mit 4, dann mit 5 Jugendlichen besetzt ist, mit 7 Jugendlichen besetzt ist und alle 7 auf der Fahrt nach Hause wegen überhöhter Geschwindigkeit sterben. Und hinten drin jemand sitzt, der noch längst nicht volljährig ist, der kleine Bruder von dem, der gefahren ist. Und sie müssen nach Hause gehen zu diesen Eltern und ihnen sagen, dass ihre beiden Kinder tot sind und dass der eine am Steuer saß, als der andere starb. Und ich habe in einer ganz langen Geschichte mit dieser Familie genau das erlebt, dass sie mich angeschaut haben und gesagt haben, gehen Sie weg. Sie stehen für diesen Gott. Sie sind Pfarrer, Sie stehen für diesen Glauben. Ich hasse diesen Gott. Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann Gott so etwas tun? Wie können Sie mir unter die Augen treten? Und es einen ganz, ganz langen Weg war, bis diese Menschen sagen konnten, und der Weg ist in meinen Augen heute noch nicht beendet, bis sie langsam sagen konnten, vielleicht war Gott ja nicht der, der das Unglück herbeigeführt hat. Und dann konnten sie als nächstes sagen, aber warum hat Gott es nicht verhindert? Und als sie sagen konnten, okay, vielleicht hat Gott das Unglück nicht verhindert, aber vielleicht saß er im Auto bei meinem Sohn. Der Weg zu dem, was ich meine, wenn ich sage, Gott vergeben, ist sehr, sehr weit. Er stellt nicht in Frage, dass Gott keine Fehler macht, aber er nimmt ernst, dass viele Menschen unter uns leben, vielleicht auch in diesem Raum, die genau an dieser Stelle hängen. Dass sie die Lehre oder die Aussagen über einen liebenden Gott, wenn du Gott vertraust, wird die Güte dich umfangen und was wir alles auch teilweise als tiefste Erfahrung sagen können, was aber auch in der Heiligen Schrift steht, in ihrem eigenen Leben nicht erfahren. Weil sie Gott erleben als der sie beraubt hat oder zumindest als der das nicht verhindert hat. Und wenn dann Christen vor ihnen stehen und sagen, aber Gott ist in Control, dann sagen sie, wo war er denn bei mir? Und ich wünsche Ihnen einfach, dass wir da mit unseren eigenen Glaubenserfahrungen und Glaubenssätzen nicht über die Menschen hinweggehen. Und deshalb steht hier, dass Menschen manchmal auch die Erfahrung brauchen, dass sie einen Weg mit Gott gehen, bei dem sie am Ende Gott als liebenden Vater in ihrem Leben wieder annehmen können, trotzdem was geschehen ist. Ganz klar, und da tue ich mir einfacher damit, das einfach so auszusprechen, spielt Vergebung eine Rolle im Umgang mit uns selbst. Ich fand es sehr schön, dass auch heute Morgen im Gottesdienst Franziska, glaube ich, war ihr Name, gesagt hat, sie musste sich selbst vergeben, was sie gemacht hat, was sie anderen angetan hat. Es fällt uns oft sehr schwer, auch uns selbst zu vergeben. Und schließlich spielt Vergebung eine Rolle, in der Erfahrung mit anderen Menschen. Es geht darum, dass wir die Vergebung anderer Menschen erfahren und auch, dass wir bereit sind, anderen Menschen zu vergeben. Und jetzt denken Sie nochmal dran, das alles passiert auf dem Boden unseres christlichen Glaubens. Und das alles passiert in einer ganz bestimmten Richtung. Und schon wenn Sie allein diesen Gedanken heute Abend mitnehmen, wird sich manches in Ihrem Leben verändern. Wir glauben nämlich immer, die Richtung der Vergebung muss diejenige sein, dass der, der etwas ausgefressen hat, die Aktion zu dem hingeht, der erlitten hat, was geschehen ist. Und ich sage, bei Gott ist es genau umgekehrt und bei seinen Kindern ist es auch umgekehrt. Denn wir könnten nicht über Vergebung reden, wenn Gott nicht zu uns gekommen wäre. Und es ist gut, wenn wir als Christen diese Bewegung Gottes nachvollziehen und Vergebung dadurch erfahren, dass wir uns auf die Wege, die Menschen gehen, wirklich einlassen. Und damit sind wir beim Herzstück dessen, was ich heute Abend mit Ihnen teilen möchte. Und ich fand das klasse, wir haben das Zeugnis eben ja nicht abgesprochen, dass unser lieber Freund das Vaterunser erwähnt hat. Nicht wahr, das ist schon unglaublich, wie oft wir dieses Gebet sprechen. Hören wir das noch, diesen einen Satz? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Das ist das Gebet, das uns am tiefsten hineinschauen lässt in das Herz Gottes. Und dieses Gebet stellt, ohne dass ich das jetzt theologisch, exegetisch heute Abend irgendwie weiter aufdröseln will, eine ganz enge Verbindung her zwischen der Vergebung Gottes und der Vergebung, die wir untereinander leben. Man kann, wenn man dieses Gebet spricht, darüber oft hinweggehen. Aber es ist für mich theologisch betrachtet einige der schwierigsten Stellen der Bibel. Denn heißt das, dass Gott uns vergibt, weil wir Menschen vergeben? Also ist unsere menschliche Tat der Vergebung die Voraussetzung für Gottes Vergebung? Dann ist seine Vergebung sozusagen ein Ergebnis unserer Leistung, dann ist es keine Gnade mehr. Ich glaube, dass die Heilige Schrift uns hilft, dass wir den Hauptakzent dieses Satzes richtig verstehen. Im Grunde steht für mich ein gleiches Problem dahinter, wie wir es in der Heiligen Schrift zwischen Paulus und Jakobus haben. Wir werden gerettet aus Glaube ohne Werke und Jakobus sagt, aber der Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt keinen Glauben ohne Werke. Wenn Gott mit dem, was er dir schenkt, in dein Leben tritt, dann wird dein Leben Frucht bringen. Natürlich wird dein Glaube Werke haben. Aber der Glaube steht ohne Werke, weil Gott in dir so schenkt. Diese Komplexität christlichen Glaubens dürfen wir nicht vereinfachen und dieselbe Frage steht hier vor uns. Ich finde es nur absolut dramatisch, denkt mal drüber nach, Jesus hat seine Jünger das Vaterunser gelehrt und da stehen ja schon harte Sätze drin. Dein Reich komme. Was heißt das denn? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt das denn? Aber soweit wir das aus der Überlieferung der Heiligen Schrift wissen, hat Jesus nur zu einem einzigen Satz nach dem Vaterunser eine weitere Erklärung geliefert. Denn er hat danach nur einmal bestärkend gesagt, und wir haben es vorhin auch zitiert bekommen, wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch vergeben. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Kann man es deutlicher und klarer sagen? Dass es in der Heiligen Schrift eine ganz enge Verbindung gibt zwischen der Vergebung Gottes und der Vergebung, die wir einander schenken, dass es gar nicht denkbar ist, dass die Vergebung, die Gott uns schenkt, nicht zur Vergebung untereinander führt. Und damit wir Menschen auch überhaupt keinen Zweifel an diesem Sachverhalt haben, hat Jesus diese Botschaft in der Heiligen Schrift noch einmal untermauert und noch einmal auf den Punkt gebracht, indem er deutlich darauf hingewiesen hat, dass es im Gleichnis vom Schalksknecht doch vollkommen logisch ist, dass wenn der eine unglaublich viel vergeben bekommen hat, dass dann der andere, der viel weniger schuldet, diese Vergebung den anderen doch auch zu geben hat. Nichts anderes ist erklärlich, oder? Wenn ich so viel geschenkt bekommen habe, wie könnte ich dann das bisschen, was ich bezahlen muss oder was ich nicht zurückbekomme, nicht auch geben? Es gibt in der Heiligen Schrift überhaupt keinen Zweifel daran, dass Gott an dieser Stelle einen deutlichen Punkt setzen will. Aus der überschwänglichen Vergebung Gottes fließt seine Vergebung in dein Leben und es gibt für diese Vergebung keine Grenze. Wenn wir uns dieses Vaterunser nochmal genauer aufschauen, dann fällt uns zuerst mal auf, dass es ja in der pluralen Form ist. Vater unser im Himmel. Das heißt, mit dem, was in der Vergebung angesprochen wird, werden wir auch gemeinsam gemeint, auch als Gemeinde gemeint. Jesus lehrt es ja seine Jünger. Es liegt darin eine tiefe Botschaft, gerade für das Miteinander von Christen. Und ich finde, dass es auch kein Zufall ist, dass in der Heiligen Schrift der Satz mit dem Brot und der Satz mit der Vergebung hintereinander kommen. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So wie das Brot die Nahrung für den Körper ist, so ist die Vergebung die Nahrung für die Seele. Unsere Seele muss genährt werden. Und sie wird genährt aus der Kraft der Vergebung. Sie wird genährt aus der Kraft der Vergebung, die wir von Gott erfahren, aber auch genährt aus der Kraft der Vergebung, die wir einander und untereinander schenken. Und das geht viel, viel weiter als das, was wir verstandesmäßig erfassen können. Das geht viel, viel weiter als das, was wir als Schuld selbst erkennen können. Denn das, was unserem Leben schuldhaft ist, reicht viel tiefer als unser Verstand. Es ist zum Beispiel auch das, was wir nicht getan haben. Deshalb ist der Katechismus so gut, wenn er vom Sündigen in Gedanken, Worten und Werken und in der Unterlassung des Guten spricht. Und in der Tat bin ich der Überzeugung, dass wir den Schuldbegriff nicht zu eng fassen dürfen. Schuld im biblischen Kontext. Und das eine ist uns vollkommen klar, das ist in unseren Traditionen des Glaubens vollkommen verhaftet. Schuld heißt im biblischen Kontext, wenn ich dem anderen eine reinhaue, ist das falsch. Aber wenn ich in Primark Klamotten für 2,50 Euro kaufe und dem, der das in asiatischen Ländern hergestellt hat, damit indirekt eine reinhaue, ist das auch falsch. Von der einen Schuld reden wir, von der anderen Schuld reden wir nicht. Denn wir wissen mehr als jede Generation vor uns, dass wir in einer globalisierten Welt leben, dass das, was wir tun, Auswirkungen hat auf andere. Und ich will mal so ein Beispiel nennen. Ich habe heute Mittag in einem Seminar ja auch über Zeit zum Aufstehen gesprochen. Wir haben ja oft so eine Aufspaltung zwischen der evangelischen Welt und der evangelikalen Welt. Und die einen reden nur von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und die anderen reden nur von Bekehrung und ewigem Leben. Ich finde schon, dass es die Aufgabe der Zukunft ist, dass wir beide Welten zusammenbekommen. Es war in keiner Kirchengemeinde, in meinem Kirchenbezirk überhaupt eine Frage, ob dort fair gehandelter Kaffee verkauft wird, selbstverständlich. Während ich, als ich in die Gemeinschaftsbewegung kam, darauf gestaunt habe oder öfter gemerkt habe, dass diese Fragen noch gar keine Rolle spielen. Kaffee kaufen wir da, wo er am billigsten ist. Hat sich inzwischen viel verändert. Ich meine auch nicht jede Gemeinschaft. Also bitte nicht, dass ihr nachher zu mir kommt und sagen, wir haben schon immer fair gehandelten Kaffee gekauft. Ja? Ich will damit nur sagen, versteht ihr, das Thema Schuld sollten wir nicht zu eng fassen. Und auch wenn Schuld in der Heiligen Schrift ein personaler Begriff ist, wenn er ein Beziehungsbegriff ist, können wir nicht leugnen, dass wir auch auf diese Art und Weise mit anderen Menschen in Beziehung stehen. Wir nehmen auch eine Schuld auf uns, wenn uns das Leiden der Gemeinde Christi in dieser Welt eigentlich vollkommen gleichgültig ist. Nicht wahr, das ist schwer auszudrücken, aber auf Facebook gab es ein paar interessante Diskussionen, warum, und jetzt bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich versuche es ganz behutsam zu sagen, warum der überraschende Tod von 180 Menschen überwiegend deutscher Nationalität zu einem Volkstrauer führt, während das Sterben von 180 Menschen Tag für Tag in Syrien, im Irak bei uns aber auch gar nichts mehr auslöst. Ich finde es nur wichtig, verstehen Sie, man kann Leid nicht gegeneinander ausspielen. Das ist vollkommen falsch. Ich habe auch bewusst sowas nicht gepostet und unterstützt, weil ich schon finde, dass man an der Stelle sehr vorsichtig sein muss, wenn das Leid uns näher rückt, wenn es eben nicht in Asien passiert, nicht in Afrika, wenn es in Europa passiert und in einer deutschen Maschine von Barcelona nach Düsseldorf und Deutsche drin sitzen, ist uns das logischerweise näher. Aber wenn wir uns als Gemeinde Jesu Christi, als Glied seines Leibes betrachten, wie können uns unsere Geschwister, nur weil sie in Syrien leben und nicht in Deutschland, nicht genauso nahe sein? Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir bei dem Thema Schuld uns nicht zu schnell freisprechen im Blick auf das, was wir wissen oder was wir getan haben, sondern dass wir diesen biblischen Begriff, der auch die Unterlassung des Guten meint, mit im Blick behalten und wirklich deshalb ganz deutlich für uns in Kauf nehmen: Ich kann überhaupt nicht nicht sündigen. Das macht nicht unwichtig, was ich tue, aber es setzt es in einen breiten Kontext hinein meines Lebens. Und diesen breiten Kontext brauche ich, wenn die Heilige Schrift vom Thema der Schuld spricht. Und dann, und da habe ich eben schon darauf hingewiesen, kommen wir zu dieser Kernstelle, wo es heißt, wie wir vergeben haben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das heißt, wo keine Vergebung gelebt wird, gibt es nach der Heiligen Schrift keine intakte Gottesbeziehung. Eine intakte Gottesbeziehung ist der Beweis dafür, dass wir Vergebung wirklich leben. So, und jetzt wird es richtig ungemütlich für Sie, so wie für mich. Gott hat mir dieses Thema seit 2-3 Jahren aufs Herz gelegt, weil ich mit dem Thema Vergebung eigentlich immer gut fertig geworden bin. Es ist immer irgendwie alles gut gelaufen und mal was passiert. Und also war nicht so dramatisch, dass ich nicht vergeben konnte. Gott gibt mir die Kraft, jawohl, er ist gekommen, er hat um Entschuldigung gebeten. Ja, da kann man doch auch mal großzügig sein und sagen, Schwamm drüber, vergeb dir. Alles wieder gut. So lief mein Leben über viele Jahre. Dann hat vor einigen Jahren ein Mensch in einer Art und Weise mein Vertrauen missbraucht und mein Leben in seinem Innersten angegriffen, wie ich das nie für möglich gehalten hätte. Und ich konnte nicht vergeben. Ich bin froh, dass du das vorhin gesagt hast, auch im Beispiel unseres Freundes. Es ist ja nicht die Sache eines Tages dann oft. Ich wusste, dass ich vergeben soll, aber ich konnte nicht vergeben. Und irgendwann habe ich mich dann auf diesen wunderbaren Mechanismus eingelassen, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich weiß, ich bin Christ, ich sollte vergeben, aber der soll mal schön zu mir kommen, drum bitten. Dann bin ich bereit, ihm zu vergeben. Ist doch biblisch. Aber er ist nicht gekommen. Und jeden Tag hat der Groll und der Hass und der Zorn in mir gearbeitet. Jeden Tag hat er mein Leben kaputt gemacht. Das ist inzwischen jahrelang her. Und ich weiß bis heute nicht, ob dieser Mensch sich darüber im Klaren ist, was passiert ist. Ob er das Ausmaß dessen erkennt, was damals zwischen uns passiert ist. Aber ich weiß, dass es in meinem Leben eine der größten Befreiungen war, die ich bisher je erlebt habe, als ich im tiefen Ringen mit Gott über lange, lange Zeit sagen konnte, XY, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich vergebe dir, das, was du getan hast, soll nicht mehr zwischen dir und mir stehen und nicht mehr zwischen mir und meinem Gott. Und ich habe in diesem Moment eine Befreiung erfahren, wohlgemerkt in einem langen Weg, wie ich sie jedem nur wünsche. Das war ja das Furchtbare daran. Erstens hat jemand in meinem Leben rumgepfuscht und dann trage ich auch noch die Folgen davon. Ich trage sie in mir an Bitterkeiten, an Wut und an Ärger, an Warten auf die nächsten Gelegenheiten, wo er mir schreiben oder es mir erklären könnte. Und diese Gelegenheiten kamen einfach nicht. Ich glaube, dass wir in der Bibel sehr wohl das Prinzip finden, dass wir einander vergeben und auch um Vergebung bitten. Aber ich glaube, dass die Kraft der Vergebung Gottes viel tiefer reicht. Sie reicht auch da hinein, wo Menschen nicht um Vergebung bitten. Und hier sitzen Menschen, die von ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau verlassen worden sind. Die bis heute der Meinung sind, dass das ein tiefes Vergehen war, auch an ihrem Leben, das sich nicht mehr gut machen lässt. Und die bis heute nicht vergeben können. Hier sitzen Eltern, die ihre Kinder nicht vergeben können und Kinder, die ihren Eltern nicht vergeben können. Und ich bitte sie einfach nur, dass sie darüber nachdenken, ob das Wunder der Vergebung, das Gott in Jesus ihnen geschenkt hat, nicht auch für diese Fragen Bedeutung haben könnte. Ich bitte sie nur darum, weil ich auch weiß, dass es den Moment gebraucht hat, wo Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Vorher konnte ich es nicht sehen und ich wäre nicht dazu bereit gewesen. Aber ich bitte sie, dass sie diese Dimension der Vergebung nicht außen vor lassen. Ich erinnere mich an einen Besuch vor einiger Zeit, wo ich dann dieser Person wieder gegenübergetreten bin. Und im ersten Moment diese Reaktion bei mir war, bleib auf Abstand. Und ich wirklich Gott gehört habe, der zu mir gesagt hat, Gott, geh hin, sei freundlich, eröffne du die Beziehung. Und zum ersten Mal seit Jahren konnte ich das. Ich möchte diese Freiheit, die Gott mir geschenkt hat, indem ich die Kraft der Vergebung wirklich ausgepackt habe in meinem Leben, nicht mehr missen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das in Ihrem Leben einfach erfahren. Lassen Sie uns deshalb dieses Thema der Vergebung nochmal so in unterschiedlichen Aspekten auf den Punkt bringen. Ich habe gesagt, Vater unser heißt es. Und dabei geht es uns um die Frage auch der Gemeinde. Ist die Gemeinde ein Echo der Welt oder ist sie ein Christus-Echo? Also diese Lehren, wie du mir, so ich dir, das kennen wir ja auch aus der Gesellschaft. Können wir aus Christus heraus anders mit diesen Fragen umgehen? Wie ist denn Jesus mit den Menschen umgegangen, die ihm Leid zugefügt haben? In dem Gebet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, steckt doch die Vergebung Jesu selbst schon drin. Dass er so beten kann. Und da hat Jesus nicht darauf gewartet, dass irgendeiner am Grab schon vor seiner Tötung die heilige Erkenntnis hat, dass er Gottes Sohn ist. Sind wir in unseren Gemeinden Weltecho oder sind wir Christusecho? Welche Form von Vergebung leben wir? Die, die sich in dieser Welt von den Menschen gar nicht unterscheidet. Wie gesagt, wir leben in der christlichen Kultur und das ist schon alles ganz wichtig und gut, auch bei uns noch und wird öfter mal praktiziert. Ich denke zum Beispiel an eine Vorlesung, in der ich durch lautes Reden aufgefallen bin. Und der Professor irgendwann mal zu mir sagte, wenn der Herr so und so, also wenn der Herr Diener vielleicht auch mal bereit wäre, mir zuzuhören. Und ich einfach nur nach vorne geguckt habe, und gesagt habe, ich entschuldige mich. Und er fast im barschen Ton mich anfuhr und sagte, das können Sie nicht. Er sagt, wieso kann ich das nicht? Dann sagt er, Sie können mich um Entschuldigung bitten. Aber Sie können sich nicht entschuldigen. Das Prinzip des Loswerdens von Schuld liegt darin, dass jemand anders Sie gewährt. Und das sind in dem Fall nicht Sie, denn Sie haben mich gestört. Nicht wahr? Das ist so ein Slogan im Deutschen geworden, ich entschuldige mich. Solange es eine Frage ist, ist es gut. Aber das Gegenüber gehört natürlich dazu. Und wie wunderbar, wenn das andere Gegenüber, das diese Entschuldigung verdient hat, sozusagen in der Haltung Christi diese Schuld schon längst vergeben hat oder bereit ist zu vergeben. War vor einiger Zeit in einer Gemeinde, ich sage nie wo und wie, aber ich habe an einem Bibelgespräch teilgenommen und ich war begeistert davon, wie lebendig das war und wie zwei Herren wirklich sich die Bälle zugeworfen haben und exegetisch und tiefe geistliche Einsichten vermittelt haben. Und als diese Bibelzeit vorbei war, bin ich zu dem Hauptamtlichen und sagte, hör mal, das war ja großes Kino gerade eben hier. Ne? Also gerade die beiden da, also klasse. Dann guckt er mich an, sein Gesicht wird immer länger und sagt, Theorie 1, Praxis 6. Dann sage ich, wieso? Dann sagt er, die beiden, die ganze Zeit geredet haben, sind sich so spinnefein, dass sie seit 20 Jahren kein Wort miteinander sprechen. In wie vielen Gemeinden ist das so? Dass Menschen sich aus dem Weg gehen und nicht miteinander sprechen? Und welche Gemeindeleitungen lassen das zu? dass das Wesen des Evangeliums mit Füßen getreten wird? Zu meiner Aufgabe gehört es natürlich öfter, dass ich auch vermitteln muss. Und wenn ich vermitteln muss, dann werde ich meistens von jemand angesprochen und dann gehe ich zu Person A und sage: Person A, so und so sieht's aus und das ist das Problem. Und dann sagt Person A: Bruder Diener, wir sind Christen, an mir soll's nicht scheitern. Wenn er sich entschuldigt, ich vergebe ihm sofort. Dann gehe ich zu Person B und sage: Person A hat gesagt, wenn Sie kommen und sich entschuldigen, vergibt er sofort. Sagt er: Ist der bescheuert? Wenn er zu mir kommt und sich entschuldigt, vergebe ich ihm sofort. Jeder praktiziert die christliche Vergebungspraxis, aber unter uns herrscht der Streit. Unser Land steht voll in den Gemeinden mit halbgebauten Brücken, wo jeder seine Brücke baut und sagt: Komm, komm, geh über meine Brücke, dann ist alles gut. Und der andere steht bei seiner Brücke und sagt: Komm, geh du über meine Brücke und alles ist gut. Halbfertige Brücken, weil keiner über die Brücke des anderen geht. Ist das das, was Jesus für uns getan hat? Reicht unsere christliche Kraft nicht weiter als bis dahin? Und ich sage heute Abend, es ist die Aufgabe einer Gemeindeleitung zu verhindern, dass dauernder Unfried in einer Gemeinde geduldet wird, weil es dem Evangelium widerspricht. Und nach 15 Jahren Gemeindeleitung und Gemeindepraxis weiß ich auch, wie schwer es ist, das dann wirklich umzusetzen. Aber die spannende Frage ist: Sind wir in unseren Gemeinden Weltecho oder sind wir Christusecho? Arrangieren wir uns oder klären wir die Dinge? Und wenn sie sich nicht klären lassen, weil es gibt ja nicht nur im Pfälzischen, sondern gesamtdeutsches schöne Sprichwort: ein Bock stoßt Zelte alle. Ne? Kennen Sie ja, nicht wahr? Ein Bock stößt selten alleine. Also sprich, meistens ist die Schuld ja nicht 100-0 verteilt. Ne? Ich meine, klar, in unserer eigenen Ansicht ist das immer so. Ne? Also wir haben nichts gemacht. Das fängt ja schon in der Kindheitszeit an. Kaum können wir reden, das Erste, was wir sagen: Ich weiß nicht. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben: Ich weiß nicht. Aber in der Regel sind wir es doch gewesen. Vielleicht waren wir es nicht zu 100%, vielleicht waren wir es auch nicht zu 60%, oder vielleicht waren wir es zu 40%. Und deshalb ist Lösung in Konfliktfällen so schwierig, weil immer der andere auf die Prozente des anderen schaut. Hat das Jesus so gemacht? Versteht ihr, ich meine nicht einfach Schwamm drüber, ich meine schon das Aufarbeiten von Fragen. Das ist mühsam und das ist Arbeit. Aber am Ende muss die Vergebung stehen. Vor einiger Zeit war es in einer Gemeinde, mit der ich näher unterwegs bin, so weit, dass ein Hauptamtlicher diese Gemeinde verlassen wollte. Es gab die ganzen Jahre davor schon Streit mit der Gemeindeleitung, es war alles nicht so leicht. Und zum Schluss war es so weit, dass der Hauptamtliche sagte: Unter diesen Umständen gehe ich, aber ich lasse mich von der Gemeindeleitung nicht verabschieden. Und ich lasse mich nicht segnen, wenn ich gehe. Viele in der Gemeinde haben das gar nicht mitbekommen. Es war ein Konflikt in einem ganz inneren Raum. Und in dem Moment, als die Menschen in der Gemeinde das hörten, ist ihr ganzes Bild zerbrochen. Von dem, was Gott unter uns kann. Wenn die für die Gemeinde Verantwortung tragen, nicht in der Lage sind, das zu können. Wenn wir anderen predigen und selbstverwerflich enden, wie furchtbar ist das denn? Und mit viel Mühe ist es gelungen, dass alle zusammengekommen sind. Und manchmal ist es wirklich so im Leben, dass das Knäuel so verwirrt ist, dass wir es nicht mehr auseinanderbekommen. Also ich meine jetzt Wolle, ne? Das ist das, wo man früher mit so... Ne? Wir kriegen es nicht mehr auseinander, man weiß nicht mehr, wo man ziehen muss, dass der Knoten aufgeht. Es ist einfach unmöglich, wenn Sie irgendwo einen Knoten aufmachen, sind drei neue drin. Aber selbst dann, ihr Lieben, dann müssen wir uns doch alle zusammen um das Knäuel stellen und sagen: Okay, wir kriegen es nicht mehr auf, aber wir gehen nicht aus diesem Raum, bis die Kraft der Vergebung Jesu nicht so groß ist, dass wir uns lieb haben können, nicht, dass wir uns gern haben, nicht, dass wir uns mögen, nicht, dass wir uns sympathisch sind, aber dass wir mit der Kraft, die Gott uns geschenkt hat, uns wieder lieb haben können. Und wir haben an diesem Abend miteinander ein Abendmahl gefeiert. Und mit viel Tränen und mit viel Stille, einfach Gott unsere Schwachheit und Ohnmacht hingelegt und gesagt, Gott, du darfst nicht zulassen, dass die Kraft deiner Gemeinde in dieser Stadt gebrochen wird, weil wir von der Vergebung reden, aber sie untereinander nicht leben. Und ich wünsche uns, dass wir in unseren Gemeinden einfach nicht Weltecho sind, sondern Christusecho. Und wenn irgendetwas von dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, etwas berührt in Ihren Gemeinden, dann bringen Sie es in Ordnung. Viele mögen unter uns sein, die Gemeinden verlassen haben. Auch deswegen. Und nur weil wir weggegangen sind, ist der Konflikt mit denen, die da waren, noch nicht bereinigt. Der Leib Christi leidet unter den Wunden, die wir ihm zufügen. Klärt es. Ich glaube, einer der tiefen Gründe, warum das Christentum in diesem Land so schwach ist, was ich wirklich glaube, einer der tiefen Gründe, warum das Christentum so schwach ist, ist, dass Gott uns das wunderbare Geschenk seiner Vergebung geschenkt hat. Aber wir behandeln es wie eine zwischenmenschliche Wohltat und nicht als ein Geschenk, das aus der Tiefe des Herzens Christi kommt. Das Zweite, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, lassen Sie uns darauf achten, dass der Gemeindefokus die Vergebung groß macht und nicht die Sünde. Es gibt so eine Tradition aus der Heiligungsbewegung, stammend gerade auch in der Gemeinschaftsbewegung, da wird ganz, ganz viel über Sünde geredet. Achten Sie darauf, dass in unseren Gemeinden ganz, ganz viel über Vergebung geredet wird. Das ist ein Unterschied, das ist ein anderer Tonfall. Es ist ganz wichtig, dass wir das tun und dass wir das beachten. Wo Gott unter uns groß wird, da dürfen wir über die Vergebung reden. Das ist doch das, was Gott in Christus für uns getan hat. Lasst uns dafür sorgen, dass wir groß von der Vergebung reden und dass wir sie unter uns wirklich praktizieren. Und vielleicht gelingt es auch, dass in unseren Gottesdiensten Menschen, die sich vergeben haben, das auch mal öffentlich sagen. Nicht damit es plakativ ist oder zur Schau gestellt, aber damit die Saat dieser Vergebungskraft unter uns wachsen kann. Damit es anderen zum Beispiel wird, was geschehen kann, wenn Gott unser Leben anrührt, wenn wir es nicht aus unserer Kraft tun, sondern wenn wir es auf der Kraft Gottes tun. Ich bin vor kurzem einem älteren Bruder begegnet und habe ihm erzählt, wie sehr mir dieses Thema auf dem Herzen liegt. Dann strahlt er mich an und nimmt mich in den Arm und sagt, endlich noch einer. Dann sage ich, wieso? Dann sagt er, weißt du was? Wenn im Sandkasten sich einer mit dem anderen streitet, dann ist es doch ganz einfach für den im Sandkasten zu vergeben, wenn die anderen alle sagen, oh, war so falsch, dass wir dein Schippchen genommen haben, wir machen es nie mehr. Dann zu vergeben ist doch einfach, sagt er schon, Kinder können das. Die Gemeinde Gottes braucht nicht die Sandkastenvergebung, sie braucht die göttliche Vergebung. Also von daher, Gemeindefokus, lasst uns die Vergebung untereinander groß machen. Und schließlich brauchen wir in unserer Gemeinde eine Grundentscheidung darüber, ob wir als Gemeinde ein Genesungshaus sein wollen oder eine Muckibude. Ich weiß, es gibt ja diese Sportstudios, die wachsen ja an allen Enden und dann ist man froh, wenn man seinen Sixpack hier vorne hat, hat erarbeitet. Ne? Also, ich mache jetzt mal den Knopf zu. Also ne, diese Muskelstränge, die da laufen. Und manchmal geht es geistig bei uns genauso. Oh, was ich alles erlebt habe mit diesem Gott und wie toll das ist. Ja, Gott sei Dank, redet über die großen Taten Gottes, aber lasst es zu, dass in euren Gemeinden auch die Kranken und die Schwachen und die Fehlbaren zu Wort kommen. Lass die zu Wort kommen, die sagen, mir fällt das nicht leicht und ich weiß nicht, wie ich es machen soll und es ist mir schon wieder passiert. Versteht ihr, wir Geschwister in der Gemeinschaftsbewegung, wir hatten früher, ich sage wir hatten, weil es an vielen Orten nicht mehr lebendig ist, wir hatten früher eine lebendige Tradition der Blaukreuzarbeit. Zu uns haben Säufer gehört und Säuferinnen, so hat man gesagt. Also die Säuferinnen, ne, das waren einfach alle Säufer damals. Egal welchen Geschlechts, das mit der weiblichen Endung, das ist gegendert. Aber es waren Menschen da mit einem Manko und wir haben sie getragen. Auch dann, wenn es Rückfälle gab. Manchmal habe ich heute den Eindruck, unsere Gemeinden müssen das neu lernen, dass sie mit den Schwachheiten zurechtkommen. Ich weiß, dass es Gemeinden gibt, wo so viele Schwache hinkommen, dass die wenigen Starken sich fragen, wie sollen wir das schaffen? Das kenne ich auch. Und das sind meistens nicht die Hochglanzgemeinschaften. Das sind nicht die mit 15% im Jahr wachsen. Das sind die, wo ein paar wenige die Last von vielen Schwachen tragen. Und ich finde, Jesus freut sich über sie. Aber ich kenne auch Gemeinschaften, wo sehr genau darauf geachtet wird, dass das Bild, das über den christlichen Glauben rüberkommt, möglichst tipptopp ist. Aber das Leben von uns Menschen ist nicht tipptopp. Und das Leben von der Gemeinde ist auch nicht tipptopp. Und wir müssen einen schmalen Grat finden zwischen einer hohen Professionalität für unseren Herrn und dem weiterhin angreifbar und fühlbar sein, dass wir wirklich als Menschen unterwegs sind, die auf dem Weg sind zur himmlischen Heimat und die in Genesungshäusern unterwegs sind. Gemeinden müssen Genesungshäuser sein. Ich mag das Wort Krankenhäuser nicht. Ich finde, das Wort macht einen schon krank, oder? Die Dinger müssten doch alle Genesungshäuser heißen. Da geht man doch nicht, man geht rein, weil man krank ist, aber man geht auch rein, weil man gesund werden möchte. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden Genesungshäuser werden, wo die Menschen wirklich gesund werden und wo wir über die Gesundheiten Gottes miteinander reden. Die wachsen gerade auch in unserer Schwachheit. So können wir miteinander das verkündigen, was Gott uns in der Vergebung geschenkt hat. Das ist ein unglaublich großes Geschenk. Die Gemeinde, und das mache ich jetzt ganz schnell, weil meine Zeit abgelaufen ist, die Gemeinde braucht eine Ermutigung in Lehre und Leben, Vergebung wirklich zu praktizieren. Lasst uns das zum Thema machen. Es gibt so unterschiedliche Weisen, wir können neu reden darüber, was eine Herzensbeichte ist. Was ist eine allgemeine Beichte im Gottesdienst? Was ist eine Einzelbeichte? Es gibt die unterschiedlichsten Formen. Wir sollten Menschen Mut machen, dass sie Vergebung auf die verschiedenste Art und Weise erfahren, dass sie es zugesprochen bekommen im Zeichen des Kreuzes. Wir brauchen eine Kultur der Vergebung in unseren Gemeinden. Und es muss klar sein, dass wir Orte sind, in denen Vergebung geschieht unter Menschen, die so berührt sind von der Liebe und der Vergebung Gottes, dass sie nicht anders können, als es weiterzugeben. Das macht in dieser Gesellschaft einen Unterschied. Und wenn wir uns als Gemeinden unterscheiden wollen von dem, was in der Welt so läuft, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehen wir miteinander um und was praktizieren wir untereinander und was dringt über unser Miteinander nach draußen? Schon in den ersten Seiten der Bibel, kaum waren sie einträchtig beieinander und der Herr hat dazugetan, schon gab es Streit. So ist es in der Gemeinde. Aber die Kraft Gottes zeigt sich, dass wir nicht beim Streit stehen bleiben, sondern dass wir immer wieder den Weg zur Vergebung finden. Deshalb brauchen wir eine Kultur der Vergebung und die unterschiedlichsten Orte, wo Menschen andocken können. Ich bin mit Martin Luther der Meinung, dass man ernsthaft fragen kann, warum die Beichte kein Sakrament geworden ist. Und dass wir im evangelischen Raum sozusagen schon viel früher als im Katholizismus, wo jetzt starre Formen der Beichte zerbrechen und Zwangformen der Beichte, die meine ich ja nicht. Aber wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir dürfen nicht vergessen, welch ein unglaublich großes Geschenk es bedeutet, vor einem Seelsorger seine Sünden zu bekennen und zugesprochen zu bekommen von einem Zeugen im Namen Gottes, der seinen Sohn Jesus Christus für dich hat sterben lassen, vergebe ich dir deine Schuld. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und mit dieser Befreiung nach draußen zu gehen. Wir brauchen diese Formen auch neu in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Und wir sollten darüber reden und wir sollten darüber schreiben. Und schließlich ein letztes. Eine Gemeinde kann dann auch Hilfe anbieten, zur Unterscheidung und zur inneren Heilung. Zur Unterscheidung meine ich so, dass Vergebung noch nicht heißt, dass in allen Fällen immer alles so ist, wie es vorher war. Wenn jemand als Kassierer die Finanzen der Gemeinde für sein eigenes Segelboot genutzt hat, muss Vergebung nicht bedeuten, dass er danach wieder als Kassierer arbeitet. Es muss auch nicht bedeuten, dass er nicht mehr als Kassierer arbeitet. Aber das meine ich mit Unterscheidung. Oder es gibt auch Menschen in Gemeinden und sie nehmen eine zunehmend größere Rolle ein, die Schuldneurosen haben. Das lässt sich nicht einfach behandeln, indem man sozusagen immer und immer neu die Vergebung zuspricht. Wir müssen also auch zwischen Krankheitsbildern und einem Leiden der Seele unterscheiden. Also da braucht eine Gemeinde dann vielleicht auch mal Professionalität und Hilfe, damit sie da richtig umgehen kann. Und eine Gemeinde wird auch Formen anbieten, in der innere Heilung geschehen kann, zum Beispiel Zweierschaften. Dass sie sagt, wir haben 10 Menschen in der Gemeinde, die jederzeit bereit sind, wenn ihr wollt, euch eine Strecke eures Weges zu begleiten. Wenn ihr gerade was Schweres durchmacht, wenn ihr einen braucht, hier sind sie. Nicht Seelsorger, die man nach dem Gottesdienst mal so sprechen kann, sondern Wegbegleiter. Menschen, die helfen, dass diese innere Heilung gelingt, dass man im Prozess des Verzeihens nicht wieder abgibt und von vorne anfängt. Ihr lieben Geschwister, mein Herz ist sowas von voll davon, dass Gott uns mit dem Geschenk der Vergebung überreich beschenkt hat. Wir haben alles, was wir brauchen, damit wir an unserer eigenen Seele genesen können. Im Verhältnis zu Gott, im Verhältnis zu unseren Geschwistern, im Verhältnis zu Menschen, die keine Christen sind. Und wir haben auch alles, was es braucht, damit wir als Christen in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen. Und ich finde, dass wir anfangen sollten, das, was Jesus uns im Vater unser aufgetragen hat, wirklich miteinander zu leben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich kann kein Schuldbekenntnis für andere ablegen, aber für mich will ich sagen, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich deine Vergebung oft so gering geschätzt habe in meinem Leben und dass ich immer wieder in der Gefahr stehe, deiner Vergebung nichts zuzutrauen. Vergib mir, wo ich achtlos vorübergehe an deinem Geschenk. Und lass mich ganz neu die Kraft deiner Vergebung in meinem Leben erfahren und dann lass diese Vergebung hinausfließen aus meinem schwachen, fehlerhaften Leben hinein in meine Beziehungen und den Menschen, zu den Menschen, denen ich begegne. Und ich bitte dich für meine Geschwister. Ich danke dir für die, die auf diesem Weg so mutig und so vertrauens- und hoffnungsvoll unterwegs sind. Und ich bitte dich für die, die wie ich kämpfen, die, für die das nicht rund wird, die da echt zu neigen und zu beißen haben. Und du weißt, wie oft wir dann Entschuldigungen finden, warum es bei uns anders ist, warum das mit der Vergebung bei uns nicht funktionieren kann. Und ich bitte dich, dass du durchbrichst, wo wir mauern und gar nicht merken, dass wir damit auch Mauern bauen, indem wir nicht zulassen, dass du uns heilen und verändern kannst. Ich bitte dich um die zerbrochenen Beziehungen zwischen den Generationen, zwischen Ehepaaren, zwischen Menschen in der Gemeinde, zwischen uns und den Nichtchristen, die um uns herum leben, in unserer Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Ich bitte dich, dass die Kraft deiner Vergebung unter uns groß wird. Herr, wir haben heute deinen Ostersieg gefeiert. Und wir bitten dich, dass das Leben sich Bahn bricht, indem deine Liebe und die Kraft der Vergebung unter uns groß wird. Schenk das. Schenk das zu deiner Ehre, dass Menschen dich loben und preisen und dass wir aus der Fülle dessen, was du uns geschenkt hast, schöpfen. Heute und für alle Zeit. Amen.